willst, Hannah, dann schiebst du das jetzt einfach immer beiseite. Jetzt, das ist die erste, die kommt. Immer einfach so. Und dann tiefes Vertrauen. Wenn du unsicher bist, kannst du hier hinschieben, dann weißt du, du hast Brille, dann dürftest du das auch lesen können.
Ja, danke, Paul. Ja, Paul und ich machen eine gemeinsame Arbeit heute. Allerdings kennen wir uns noch nicht so gut und ich bin selbst gespannt, was daraus werden wird. Vor allem, ich kann mich selbst nicht einschätzen, wie ich jetzt sein werde. Okay, der Leitspruch zu einem Bibelstudium ist, in das Bibel hineinlesen ist falsch. Wir lesen die Bibel aus der Schrift heraus. Das ist das Motto eines Bibelstudiums und deshalb betätigen wir diese Erklärung vor der Predigt. Ah, kommt? Gut. Oh, es ist schlecht.
Ja, wir machen das mal folgendermaßen. Okay. Dann hast du mehr Platz. Wir sind ja heute flexibel. Das kann ich nämlich auch Notenständer tragen.
Vielen Dank. Ja, es gibt ja auch weitere Kriterien im Bibelstudium, um die Wahrheit zu ermessen. Es geht ja um Gottes Wort, die wir verstehen wollen, ne? Und dazu gehört natürlich die Gotteserkenntnis, was durch seinen Geist nur erkennen lässt. Aber sein Geist lässt sich auch durch die Schrift bestätigen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Genau. Und wichtig ist noch der historische Teil. Das ist der Urkontext eines biblischen Schreibens. Ja, und dazu gehört die ganze Hintergrundgeschichte. Und noch wichtig ist die Begriffserklärungen, Untersuchung in den biblischen Begriffen. Und das alles zusammen werde ich jetzt irgendwie hineinpressen. Und ja, in 10 Minuten, es sind schon 5 Minuten um, ne? Okay. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Wir befinden uns hier in der sogenannten Bergpredigt. Und es ist das Wort Jesu. Und wir befinden uns im Kontext Jesu. Und diese Predigt geht von diesem Vers 5, 3, also Kapitel Vers 5, 3, bis Ende des 7. Kapitels. Und dieser Abschnitt ist der Prolog, die Vorrede. Und es geht von Kapitel 5, Vers 3 bis 10. Hier geht es um lauter Glückseligkeiten, wenn wir das so nennen wollen. Aber es sind keine 8 verschiedene Glückseligkeiten, sondern es geht um eine einzige Glückseligkeit. Und deshalb ist es wichtig, was überhaupt dieses Begriff Glückseligkeit bedeutet. Ich habe es nicht auf der Folie, aber wir haben hier verschiedene Fakten, was hier diese Predigt angeht. Also Jesus spricht den Juden als Jude, das ist die historische Wahrheit. Und die geistliche Wahrheit ist aber, dass Gott zu den Menschen spricht. Ne? Und es sind Menschen, die noch nicht Christen sind, die noch nicht bekehrt sind, weil sie haben zwar von den Wegbereitern, der Johannes der Täufer hat ihn zu Buße aufgefordert, hat die Herzen bereitgestellt, aber sie hatten noch gar keine Ahnung, was diese Buße eigentlich beinhaltet, wie das eigentlich zu aussehen hat. Und darüber predigt Jesus. Es ist nicht das Mittel oder die Vorbedingung zu einem neuen Lebenswirklichkeit, sondern es ist der Inhalt dieser neuen Lebenswirklichkeit. Und das können wir ja in folgenden Aspekten teilen. Diesen Prolog im Matthäus 5, 3 bis 10. Haltung und das Tun, das Verhalten gegenüber Gott und die Haltung und das Tun gegenüber der Welt. Nun kommen wir zu den Begriffsuntersuchung. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. So, hier wurden jetzt ein paar Folien gelöscht. Ist egal, ich mache das ohne Folie. Die Glückseligkeit steht im griechischen Urtext Makarios. Und es bedeutet das Sein im Glückszustand, welcher nicht in einer Abhängigkeit zu seinem Umfeld steht. Was sagt die Duden dazu, zu glückselig? Überglücklich. Und die Wikipedia spricht von Glückseligkeit, eine Form von Empfinden des Glücks. Aha. Also wir sehen schon, dass hier eigentlich ein Unterschied vorhanden ist, unsere Vorstellung mit der biblischen Wahrheit. Und im Hebräischen ist es noch interessanter, da bekommt das entsprechende Wort Ashrei nur die Bedeutung Glückseligkeit in einer Verbindung mit menschlichem Wesen. Sonst wird es mit Schritt oder Weg übersetzt. Also wortwörtlich würde heißen, Ashrei-ish heißt der Weg eines Menschen. Und aus demselben Wortstamm kommt auch der Relativpronomen Asher. Und ein Relativpronomen, wie wir wissen, dient zur Einschränkung der Menge von den möglichen Referenzen der Bezugsgröße ein, beziehungsweise gibt eine nähere Beschreibung von der Bezugsgröße. Und wenn wir das vernehmen, könnten wir sagen, die Glückseligkeit ist das menschliche Sein. Und zusammenhängend können wir sagen, dass das hebräische Verständnis von Glückseligkeit das Verständnis von dem menschlichen Weg entspricht. Und in diesem Verständnis kommt dieser Begriff 36 Mal im AT vor und 24 Mal allein im Psalm. Und es steht im Gegensatz zur Gottlosigkeit oder zu den Gottlosen. Der Psalm 1 entfaltet diese Glückseligkeit besonders gut aus. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betrifft und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an einem Wasserbächen und so weiter. Lukas 11, glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Und hier können wir gleich das Untersuchte anwenden und sagen, der Mensch, von welchem gilt, ist der, das Wort Gottes hört und befolgt. Kommen wir zu dem nächsten Begriff, die Armen im Geist. Für die Arme steht im Griechischen Hop Tochos und dieser Arm im Gegensatz zur Fülle. Man könnte es auch mit leer bezeichnen. Und dieses Tochos steht meist für das hebräische Anavim, welcher die Bedeutung von innerem Elend hat. Für die materielle Gedrängtheit gibt es ein anderes Wort, das Evion heißt. Also hier hat es nichts mit einer materiellen Anzahl zu tun, was das Reichtum und diese Ärmel angeht. Weil ein Mensch kann ebenso elend sein und arm sein, unabhängig von seiner Kasse. Ja. Und interessant ist, dass in manchen Stellen dieser innere Elendsein als Sanftmut übersetzt wird. Ja, so sehen wir, diese Sanftmütigen haben es gesehen, sie werden sich freuen, die ihr Gott sucht, euer Herz soll leben. Das steht so im Psalm 69 und im Korintherbrief bezeichnet sich Paulus selbst als Traurige, aber alle Zeit uns Freunde, als Arme, aber viele Reichmachende, als Nichtshabend und doch alles besitzend. Genau, und aus dieser Betrachtung her können wir behaupten, dass der Geist hier nicht der Geist Gottes gemeint ist, sondern der Geist des Menschen. Und dieser Geist ist die Grundlage eines Menschen. Wir können es mit dem Boden des Herzens vergleichen, was auch im Gleichnis von Seemann vorhanden ist. Die Arm im Geist ist arm im geistigen Treiben. Und so kommen wir zu dem letzten Begriff. Ihrer ist das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel gleicht dem Reich Gottes. Aber es ist ein Sondergut von Matthäus. Das heißt, nur Matthäus verwendet dieses Wort Reich des Himmels. Und es hat mit seiner theologischen Zielsetzung zu tun, also seine Zielsetzung in seinem Schreiben. Er will stets erläutern, dass Jesus der verheißene Messias ist. Das ist in seinem Fokus. Und so, das kommt auch durch dieses Wort Reich des Himmels im Ausdruck, weil die Juden ja das in einer historischen Größe vorgestellt haben, des Reich Gottes. Entreißt Matthäus diese Vorstellung von der Geschichtengröße und geht in die geistliche Dimension hinüber. Und der Begriff Reich des Himmels drückt eben diese Aussage aus. Ja, und zusammenhängend können wir nun sagen, dass dieser Ausdruck die geistliche Realität des Reich Gottes umschreibt. Für das Ergebnis der Untersuchung: Glückseligkeit als Seinszustand, die aus dem Innersten herausblickt. Es ist nicht das Empfinden von Glück, sondern das Sein des Menschen. Und die Glückseligkeit wird nicht von außerhalb des Menschen bestimmt. Und es befindet sich auch nicht im Tun eines Menschen, sondern es ist das Sein und die Grundlage eines Menschenseins. Ja. Spezifisch dem dritten Vers, die Arm im Geist, ist nichts anderes als das Armseligsein im eigenen Sein und Willen. Und dieser erleidet Hunger. Das können wir mit anderen Versen vergleichen, aus dem Prolog. Aber ihnen ist das Reich Gottes. Ihrer ist das Reich Gottes. Sie werden belohnt mit dem Reich Gottes. Das ist ihr Erbe.
Gut, oder? Geben wir mal einen Applaus, eine Ermutigung. Das bedeutet, was dann hier zu stehen. Ich meine, ich kann immer sagen, ich habe mich schon über die Jahre dran gewöhnt, aber tue ich trotzdem nicht. Nur wenn man das in dieser Art darstellen will, komprimiert, und dann noch den Druck vom Pastor kriegt, das muss in den Minuten hineinpassen, dann ist das gar nicht so einfach. Aber die Frage für mich ist jetzt, wie gehe ich mit dieser Erkenntnis um? Und ich habe gedacht, okay, wir haben das letzte Mal, für die nicht da waren, darüber gesprochen, wie ich reich werden kann. Und die einigen werden sich daran erinnern, Gott wollte uns ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß geben, das man in unseren Schoß legt. Und dann hatten wir so einige Punkte durchgegangen, wo wir sahen, okay, das hängt mit Barmherzigkeit zusammen, weil die Barmherzigkeit die Wunden der Lügen heilen, weil das Nichtrichten heilt oder vermeidet Bitterkeiten. Wir hatten erarbeitet, das Nichtverdammen baut Brücken wieder auf. Vergeben bringt Lebensfreude zurück. Und dann die Antwort Gottes, dass er uns dieses gerüttelte, geschüttelte Maß seiner Gnade geben wird. Und ich habe gedacht, wenn wir diesen Text haben, glückselig, die arm im Geist sind, dann wäre die Frage heute, müssen wir sagen, wie werde ich reich durch Armut? Und ich habe gedacht, vielleicht nennen wir das so, reich werden durch Armut. Und ich will versuchen, das in unser Leben ein klein wenig hinein zu projizieren, was wir jetzt so wunderbar in der theologischen Sichtweise dargestellt gekriegt haben, in der kurzen Form. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ich denke, als erstes gilt diese Botschaft an die geistlichen Macher, an die geistliche Arroganz, die wir oft an den Tag legen, wenn wir fromm sind. Das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil wir sind ja als Christen herausgerufen, in dieser Welt zu gestalten und vorwärts zu gehen. Und dann ist immer die Frage, was ist unser Teil und welchen Teil tut Gott? Und ich habe mir gedacht, ich schaue mal mit euch hin und nenne das mal A, die christlichen Blumentopferde. Oder anders Blumentopferde. Das ist die Frage, wie man was liest und wie man was wissen will. Ja, ist diese Redewendung bekannt? Ja, Blumentopferde oder Blumentopferde? Mit oder ohne Bindestrich geschrieben. Blumentopferde heißt das eigentlich, aber ich habe einen Bindestrich irgendwo reingesetzt. Und so ist das auch, ich sag mal, wenn wir in das Methodenchristentum hineinkommen. Wenn wir nicht geistlich arm sind und danach fragen, Gott, was möchtest du tun? Und da gibt es eine der spektakulärsten Geschichten in der Bibel, die nicht nur den König David aufgeregt haben, sondern mich auch immer aufregen, wenn ich das lese. Hintergrund. Da ist ein König Saul, der ist eingesetzt und der fragt schließlich nicht mehr nach dem Willen Gottes, sondern dreht so seine eigenen Runden. Gott löst ihn ab und schenkt einen Mann nach dem Herzen Gottes, der heißt dann David. Deswegen heißen viele fromme Kinder David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann stellt dieser David fest, Moment, die Lade mit dem Gesetz Gottes, die haben die Philister sich ja unter den Nagel gerissen, die sollte wieder nach Jerusalem zurückkommen. Und sie bauen einen richtig schönen Wagen und schicken diesen Wagen los in Richtung Jerusalem. Und während der Fahrt kommt ein Umzugshelfer ums Leben, Uza. Die wenigen kennen diesen Namen, nicht? Weil der ist ja ziemlich schnell gestorben. Da ist die heilige Lade auf dem wunderschönen neuen LKW der damaligen Zeit. Der kommt ins Rutschen, weil die Wegstrecke nach Jerusalem geht steil nach oben, nicht? Aus Philisterland viele hundert Meter nach oben. Wahrscheinlich Stein auf der Straße. Der heilige Schrein rutscht und Uza, der packt zu und stirbt auf der Stelle. Hat euch diese Stelle auch schon mal aufgeregt, ihr lieben Bibelleser? Ihr seid mit David in einem Boot, weil der war ganz quietschig mit Gott darauf. Was war geschehen? David hatte sein eigenes Ding gedreht und hatte das gar nicht gemerkt. Im Gesetz, im Mose steht geschrieben, dass die Lade nur auf Stangen getragen werden dürfte. Egal wie der Wagen gebaut wird, sie sollte nur auf Stangen getragen werden. Das Zweite, es sollte nur von Leviten getragen werden, die das unter Lobpreis nach vorne tragen. Und das Dritte, sie sollte nie berührt werden. Und weil der religiöse Eifer da war und man sein eigenes Ding durchziehen wollte, was uns Christen ja an jedem Tag einmal passieren kann, Wenn ich an Gemeindesitzungen denke, dann denke ich sehr oft, wie oft versuchen wir unser eigenes Ding zu drehen, ohne zu fragen, was Gott will. Wenn wir an Kindererziehung denken, wie oft meinen wir, wir sind richtig und fragen nicht mehr, wie Gott denkt. Wenn wir über Moralbegriffe nachdenken, wie oft fragen wir, was die Gesellschaft denkt und was sich gehört und fragen nicht mehr nach, was Gott will. Geht euch das auch so? Und das sind Prozesse, nicht so sehr, wo du eine glatte Lüge raushaust, dann stellst du sofort fest, du bist falsch. Das sind eigentlich die Sachen, die ganz, ganz subtil, so ganz langsam hineinkommen in eine Gemeinde, in eine Familie, in eine Ehe, in die Kindererziehung. Ich frage plötzlich nicht mehr, was möchte Gott, was sagt er dazu? Mein Herz ist nicht mehr arm vor Gott, sondern ich denke, oh, der moderne Mensch, das ist zulässig. Man muss das so und so sehen, man kann das heute nicht mehr. Wir fragen nicht mehr bei Gott nach, wie das ist. Und werden auf einmal komisch. Und die Tragik, und ich glaube, deswegen ist dieser Fall im Alten Testament so deutlich beschrieben, die Tragik ist, wenn wir das machen, wenn wir nicht mehr arm im Geist sind und fragen Gott, was ist eigentlich dein Wille, dann zieht das Tod nach sich. Tod in der Beziehung zu Gott, Tod in der Beziehung der Gemeinde, Tod in der Ehe, Tod in der Familie, dann zieht es ein langsames Siechen hin oder einen plötzlichen Tod. Im Neuen Testament haben wir die Geschichte mit Hananias und Sapphira, die vorgeben, einen Barmherzigkeitsdienst zu tun und schlagartig rausgetragen werden. In der erwecklichen Situation reagiert Gott oft sehr schnell und wenig so geduldig. Und ich habe mich gefragt beim Nachdenken über diesen Text, bin ich noch so arm im Geist, dass ich sage, Herr, was willst du, dass ich tue? Oder argumentiere ich ganz schnell meine Sachen schön, dass ich sage, okay, man könnte das ja auch von der Seite sehen und dann finde ich genug Meinungen, die sagen, du kannst die Lade ruhig auf den Karren, der ist ja nagelneu. Vielleicht noch mit Festbegrenzung drumherum, wunderbar, die neueste Technik, das funktioniert, aber es zieht den Tod nach sich. Glückseligkeit, wenn sie nicht mehr da ist, ist im Prinzip ein Siechtum ohne Ende. Jetzt lässt die Batterie nach, ist auch egal, dann machen wir zu. Dann könnt ihr nichts mehr mitlesen. Haha. In Gemeinden habe ich festgestellt über die Jahre, habe mich gestern ja mit dir noch gut unterhalten, so wenn man 40 Jahre Gemeindegeschichte hat, dann hat man so ziemlich alles mal ausprobiert, was irgendwo in schlauen Büchern steht, wie Gemeindewachstum funktioniert. Also ich bin nach Korea gefahren, habe mit Yonggi Cho an einem Tisch gesessen, mit ihm Seetangsuppe gegessen. Dann habe ich gedacht, ich muss in der vierten Dimension glauben. Wer von euch weiß noch, wie man in der vierten Dimension glaubt? Ich weiß das ganz genau. Er hat dann immer so gesagt, er hat immer gebetet, er wollte ein Fahrrad haben. Und dann hat Gott gesagt, also gib mir acht, was für ein Fahrrad möchtest du denn haben? Mit Gangschaltung, mit Rücktritt oder wie soll das denn aussehen? Du bist zu unspezifisch. Du musst dir in erster Linie vorstellen, was du wirklich willst. Und sagt, als ich in diese vierte Dimension eingestiegen bin, dann habe ich auf einmal gewusst, wie es funktioniert. Und dann schaust du in Korea und siehst diesen riesen Tempel, der gebaut ist und sagst, wow, ich muss nach Berlin, ich muss in der vierten Dimension glauben, dann passiert das hier auch. Ey, das war eine Niete, die ich hier gezogen habe. Ich bin halt kein Koreaner. Ich wusste vielleicht nicht, wie die koreanische vierte Dimension nicht aussieht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dann, was wir alles gemacht haben und getan haben. Jede Welle, die aus den USA oder sonst wo rüberschwappte. Hey, ich habe sie ausprobiert. Ich habe sie ausprobiert. Und ich könnte mir heute noch vors Knie treten. Sie haben nichts genutzt. Was übrig geblieben ist, sage ich mal so, Herr Jesus, die schlauen Bücher machen das eigentlich nicht. Nicht die Methoden der Menschen, sondern wie wäre es denn mal, wenn ich die Zeit, die ich in der vierten Dimension versucht habe zu leben, für verwandt hätte, mal zu fragen, Herr Jesus, was meinst du denn jetzt momentan? Wir Berliner sind ja sowieso etwas komisch, deswegen müssen wir ein Sonderprogramm haben, das kann ja nicht funktionieren, was in New York geht oder in Südafrika oder in Seoul. Wir brauchen eine Berliner Lösung. Geht euch das auch so? Und dann stelle ich fest, wir schieben den Karren, wir bauen einen wunderbaren Kahn, wir nennen die 7 Methoden zum Gemeindewachstum. Ach so, Kirche mit Vision wäre noch so ein Ding. Versuch mal, Kirchen mit Vision dem postmodernen Berliner irgendwo beizubiegen. Der fasst dich an den Kopf. Der sagt, du hast einen Webfehler. Ich habe das Buch verschlungen, ich habe diese Thesen genossen. Ich denke, Mann, endlich bringt das meine auf den Punkt, aber genützt hat das gar nichts. Dann habe ich Gabentests durchgeführt. Ich weiß noch, wie ich in den Glänzepfad kam. Ich habe Gabentests. Ich wusste dann auch, welcher Charaktertyp du bist und dass man nie einen von da oben aus dem Quadranten mit dem zusammenwürfeln kann. Das funktioniert nie, aber dann würde meine Ehe nicht gehen. Ja, verstehe. Alles ausprobiert, in die Machbarkeit hineingeschaut. Und manche in der Erziehung, die kaufen sich eher ein Mühlandbuch, als zu lesen, was die Bibel über die Erziehung sagt. Manchmal haben mich Leute gefragt, was liest denn gerade? Ich sage gar nichts. Die Bibel, weil ich bin müde geworden, irgendwelche Methoden durchzuprobieren. Ich möchte kein Usa sein, der irgendwo einen neuen Wagen hat, den er anfasst und dabei stirbt. Ich möchte wieder arm im Geist werden. Dass ich unabhängig von den Lebensumständen, wie Hannah das so schön dargestellt hat, unabhängig von den Lebensumständen weiß, ich lebe im Himmelreich. Ich lebe im Reich, wo der Herr Jesus der Boss ist und nicht ich. Also Blumendo-Pferde hatte ich, ja, dass ich irgendwas durcheinander bringe, indem ich einen Bindestrich setze. Das geht in Richtung Krankenheilung. Habt ihr schon mal überlegt, wie man Kranke heilt? Musste in Zungen dabei beten, die Augen geschlossen haben oder nicht? Wie erreicht man die Geistestaufe mit Zungenreden durch Vorsprechen und Nachsprechen? Oder muss man dabei umfallen, Toronto-mäßig? Wie oft vertauschen wir die Begriffe Amt und Dienst? Im Neuen Testament gibt es nirgendwo den Begriff des Amtes, sondern immer nur Diakonos, des Dienstes. Versteht ihr, wie sich dann auf einmal Amtskirche entwickelt? Tödlich! Weil wir nicht mehr diese innere Offenheit haben, zu sagen, Herr, was willst du, dass ich tue? Und alles ist gesagt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns mit den Gemeinden oder mit unserem Christsein mehr denn je in einen esoterischen Zirkel hineinbewegen. Ich weiß, was ich jetzt sage, weil es ist schlimm, man kann mich deswegen verfolgen, aber ich sage das einfach. Wir können immer dann gut beten, wenn eine Kerze brennt, fehlt noch die Räucherstäbchen, wenn wir gute Hillsong, ruhige Musik im Hintergrund haben, dann kommt unsere Seele zur Ruhe. Vielleicht sollten wir mal Gott fragen, was ich falsch mache. Und die Ruhe käme auch ohne Hillsong. Lassen wir das. Zweites Beispiel für Blumendo-Pferde, die Kraftlosigkeit der Jünger, für das Armsein im Geist. Es gibt in Matthäus 17 diese Geschichte, wo seine Jünger einen Dämon austreiben wollen. Bekannt die Geschichte? Ja. Die hatten da bei Jesus gesehen, wie das funktioniert. Dann kam jemand, der hatte eben die Schwierigkeit, sie wollen das genauso machen wie Jesus und es funktioniert nicht. Und dann kommen sie schließlich zu Jesus und sagen, Herr Jesus, warum konnten wir nicht? Du kannst aber, warum wir nicht? Berechtigte Frage. Habt ihr die manchmal auch? Warum bei uns so wenig Wunder passieren und in Afrika ganz viele? Habt ihr euch das mal gefragt? Ich frage mich das immer mal wieder. Und dann sagt Jesus was ganz Komisches für unsere Ohren, weil wir ja immer einen vollen Kühlschrank haben. Er sagt, solche Dämonen fahren nur aus durch Fasten und Beten. Also habe ich festgestellt, wenn jemand kam, sagt, ich habe einen Dämon und ich habe ihn nicht ausgetrieben, ich muss eine Woche fasten. Wenn wir dann nochmal gebetet haben, dann war ich so schwach auf der Bereifung, dass ich eigentlich keine Kraft mehr hatte zum Beten. Also das konnte nicht sein, dass ich damit Gott so beeindrucke, mit meinem Fasten und Beten, dass er meint, oh, Paul ist jetzt so heilig drauf, jetzt passiert's. Das kann doch nicht sein, oder? Sonst würde Gott ja gar nichts mehr tun, so wohlgenährt, wie ihr alle ausseht. Ja? Der würde kein Gebet mehr von euch hören. Also das kann es nicht sein. Was heißt das also, dieses Fasten vor Gott? Das heißt doch nichts anderes, als dass ich mich mal zurückziehe und wirklich frage, Gott, was möchtest du tun? Und ich sage euch das, das kostet mich mehr, als wenn ich einen Tag nichts esse. Meine innere Unruhe so zur Ruhe zu bringen, dass ich wirklich wieder gut hören kann, ey, das ist für mich Kampf. Da kann ich mal auf eine Schrippe morgen spielen verzichten. Das macht ja nichts. Da kann ich mich auch zwischendurch beschweren. Aber wie kriege ich meine innere Unruhe? Wie werde ich wieder arm im Geist? Wie komme ich wieder in dieses Fasten hinein, dass ich wieder Gottes Stimme höre, was er wirklich tun will? Nicht, dass ich Gott mit meinem Nichtessen beeindrucken kann. Mann, oh Mann, oh Mann. Wer das glaubt, der sollte das heute korrigiert mit nach Hause nehmen und sagen, ich esse jetzt immer ganz viel. Du kannst Gott mit nichts beeindrucken, weil er kann alles viel besser und mächtiger machen. Aber du kannst deine Beziehung zu ihm verändern, indem du sagst, ich steige in ein Fasten ein und dann höre ich vielleicht muss ich auf den Boden spucken und was auf die Augen geben, damit der Dämon ausfährt. Ja, ich meine, das war jetzt eine Krankenheilung, aber es könnte ja sein, das geht ja auch mal so. Vielleicht bist du mitten im Beten zu Hause, im Fasten, um zur Ruhe zu kommen. Da sagt der Geist, sprich mal ein Wort, Dämon raus und dann zappelt der bei dem im Wohnzimmer, obwohl der gar nicht vor dir ist. Kann Gott das? Jetzt würde ich halt einen Amen hören, ein bisschen afrikanisch könnte das sein. Versteht ihr? Hier stelle ich fest, ich bin nicht mehr arm im Geist, ich bin mit Toten fixiert. Bringt das mal so ein bisschen noch auf einen anderen Punkt. Geht euch das manchmal auch so gegen Strich, wenn wir die ganzen Unruhen im muslimischen Teil der Welt hören? Wenn wir hören, es wird jetzt hier eine Moschee gebaut und dort eine. Und dann kommt noch ein Frommer und sagt, die Muslime überrennen uns alle. Sag ich, geht gar nicht. Der Chef ist auf meiner Seite. Der Chef ist auf meiner Seite. Aber wer von uns ist so im Hören auf Gott, dass er sagt, ich mache mich jetzt auf und ich trinke mal mit einigen Muslimen einen Tee, damit ich sie mit den Augen Jesus sehen lerne, dass ich sie anfange, nicht nur als Kebabbudenbesitzer zu sehen oder welche, die irgendwo in Afghanistan mal wieder einen Bus hochsprengen, sondern dass ich sie sehe als Geschöpfe Gottes, die er geschaffen hat mit einer ewigen Seele, für die er ans Kreuz gegangen ist, die er liebt ohne Ende. Er liebt ja nicht nur dich, sondern er liebt jeden, der draußen ihn auch nicht kennt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass ich das vielleicht ganz neu entdecke, indem ich hinhören kann, weil nur dann habe ich ein Mandat, die Güte Jesu weiterzureichen. Verstehe? Ich fange an, mir anzugewöhnen, wenn ich Nachrichten höre und sehe, was die Muslime wieder angerichtet haben. Dass ich sage, das ist schlimm, aber ich könnte jetzt auch eine Geschichte erzählen, was die Kreuzzüge alles gemacht haben. Ich könnte eine Geschichte erzählen, was die Kommunisten alles gemacht haben. Der Mensch ist böse. Der Mensch ist böse und gibt ihm Freiraum, er wird diese Bosheit ausleben. Und das Einzige ist, wir müssen wieder arm im Geist werden, damit ich von ihm hören kann, wie ich glückselig leben kann, dann springe ich mich auch nicht in die Luft. Aber die Frage ist dann für mich, bin ich wirklich so arm im Geist, dass ich nicht schnell mein Urteil fälle über welche, die anders sind draußen, sondern dass ich sage, ich möchte von dir, Gott, hören, wie siehst du diese Person? Vielleicht kommt ein tiefes Weinen über die Situation in Afghanistan über dich. Ich könnte weitermachen mit dem Ding um die Homosexualität. Wenn ich nicht mehr höre, was Gott sagen will, dann werde ich diese Glückseligkeit nach allem suchen. Das heißt in dem alten Kirchenlied, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wenn du nicht arm wirst im Geist nach diesem Text, wenn du nicht nach Gottes Willen mehr fragst, dich demütigst und sagst, sein Wille ist höher als meine Erkenntnis, wirst du dieser Glückseligkeit nachjagen. Das Himmelreich fängt hier schon an, weil er hier herrscht. Darf ich noch eins hinten drauflegen? Gut. Ein zweites ist es nicht nur die Blumendo. Für mich ist eine Geschichte sehr bewegend in der Bibel, wo so ein kleiner Junge dem Herrn Jesus so ein paar Fische und ein paar Brote anvertraut. Er gibt alles das, was er hat, weiter. Und das Ergebnis mal unabhängig. Und du siehst das und sagst, wow, das kriegt man gar nicht mit meinem Mund gefasst. Du musst ihn zusammenpressen. The Bird, gibt da so im Prenzlauer Berg gibt es einen. Da gibt es solche Apparate, sag ich dir mal. Da kannst du McDoof komplett knicken. Da musst du einmal sitzen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, der Junge kommt mit so einem Apparat. Das hat die Mutter ihm mitgegeben als Wegzehrung. Und dann sagt der Herr Jesus, hier sind 5000, wer hat was zu spenden? Und dann sagt er, okay, ich bring dir mein Ding hier. Ja? Der gibt alles weg. Und ich habe oft gedacht, was ist in dem Jungen vorgegangen? Als erstes, er war ganz arm im Geist. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Er vertraut Jesus das an, wo er sagt, das ist mein Versorgen für heute Mittag. Ich würde jetzt gern reinbeißen, aber vielleicht kann das geteilt werden mit 3, 4 Leuten, die da sind. Er gibt das bisschen, was er hat an Wegzehrung. Ey, die euch sorgt um das Morgen. Was wird morgen alle werden? Gibt es heute dem Herrn Jesus, dann kriegst du Hoffnung fürs Morgen. Das gibt er dir in die Hand. Dann habe ich gedacht, jetzt hat der Junge beobachtet. Dann kommen diese Jünger, die keinen Glauben haben, fangen an, das Ding von dem Herrn Jesus zu nehmen. Der bricht der Ding und dann kommt noch so ein Wopper. Nee, das war was anderes. Noch so ein Ding raus, noch so ein Fleischkloß. Ja, dann kommt einer nach dem anderen und dann werden 5000 Männer plus Frauen und Kinder davon satt. Da steht er da und sagt, wow. Aber ich denke, das viel größere Wow kam hinterher. Als die Jünger nämlich die Reste eingesammelt haben. Das konnte der gar nicht alle mit nach Hause tragen, so viel Körbe waren das. Überleg mal, du gibst einen von diesen Brummern ab und du kriegst dann so viel, dass euer Kühlschrank da zu Hause nicht fasst. Nur weil du einmal geteilt hast. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Junge nach Hause gekommen ist? Der musste 20 Verwandte fragen, ob sie die Körbe tragen. Das bewegt mich viel mehr, als da die anderen satt geworden sind. Von denen höre ich nichts mehr. Aber da der Junge die Körbe voll hatte nachher, der hat ein Problem, wie er den Segen Gottes weiterverteilt. Der hat ein Problem. Er ist so arm im Geist geworden, dass er das Letzte, was er hatte, Gott anvertraut hat. Das ist jetzt kein Hinweis auf die Opfersammlung gleich. Wohl. Die Frage ist wieder, was wäre ich bereit, von meinem inneren Reichtum abzugeben, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder? Und letztes, es ist eine Botschaft für alle, die verloren gegangen sind. Und verloren gegangen, würde ich sagen, sind wenigstens 50% von denen, die heute hier im Gottesdienst sind. Ich habe mit Sicherheit irgendwas angerissen, was dein Leben tangiert. Wo du nicht mehr so sehr fragst, Gott, was willst du, dass ich tue, sondern wo du weißt, ich weiß schon, wie es geht. Und hier sitzen auch welche, die leben ihren Glauben so aus, wie ich immer studiert habe. Ich habe immer gedacht, ich muss nicht unbedingt eine 1 haben, dafür muss man unheimlich viel tun. Ich will auch keine 5 haben, das geht an Selbstbewusstsein. Also habe ich gesagt, wie komme ich durch? Das ist ein Naturgesetz, Le Chatelier, Prinzip vom kleinsten Zwang nennt sich das. Da läuft jeder chemische Prozess mit ab. Sag ich, so viel Wissenschaftler bin ich, ich verfolge dieses Gesetz. Ich investiere nur ebenso viel, dass ich einigermaßen gut durchkomme. Und ich sag mal so, in Berlin braucht man nicht viel zu investieren, um ein guter Christ zu sein. Ehrlich, man hebt sich schnell von der Masse ab. Wa? Und man ist immer ein Stückchen besser als die Masse. Ob man damit wirklich ein guter Christ ist, ist eine ganz andere Frage. Ja? Aber Prinzip vom kleinsten Zwang. Ein Pastor ist immer nur so gut, wie die Gemeinde das von ihm fordert. hey, wenn ihr alle geistlicher werdet wie ich, was meint ihr, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich möchte auf die ansprechen, die fromm sind, die sich jetzt angehört hat, was Hannah gesagt hat, die noch über diesen Apparat von Essen nachdenken, was sie dem Herrn Jesus vielleicht geben würden und die dann feststellen, ich habe versagt. Da gibt es in der Offenbarung eine Stelle von der Stadt Laodicea. Ich hatte extra ein Bild, wie die heute aussieht. Es gibt nur noch Ruinen da. Da ist nichts mehr von übrig geblieben. Dieser Gemeinde lässt der Herr Jesus sagen, gib mir Acht, ihr sagt, ihr seid reich, aber in Wirklichkeit seid ihr arm, nackt und bloß. Ihr habt nichts. Packt mal jemandem am FKK-Strand in die Tasche. So seid ihr. So seid ihr. Und da habe ich gedacht, das ist ein Bild für unsere Gemeinde. Und dann denke ich, oh, und dann noch, wer Ohren hat, der höre, oh Mann. Nachher bleiben auch nur ein paar Säulen übrig von uns. Aber in dieser Botschaft an Laodicea, die sahen, sie wären reich, aber sie waren arm, ist ein Hoffnungsschimmer, den ich am Ende meiner Predigt stellen möchte, wie ich arm im Geist werden kann. Das sagt doch der Herr Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört, dann soll er aufmachen und ich werde zu ihm kommen und Wohnung mit ihm machen. Das ist eine solche Hoffnungsbotschaft, die ohne Ende ist. Da steht der Herr Jesus vor der Tür, er sieht uns hier an und sagt, ey, ihr lebt eigentlich unter dem Level geistlicher Armut, ey, ihr seid alle irgendwo so, ja. Sagt aber, wenn ihr diese geistliche Armut haben wollt, wenn ihr glückselig sein wollt, unabhängig von den Lebensumständen, die um euch herum sind, wenn ihr in einer anderen Dimension leben wollt, gibt es eins, ihr braucht nur die Tür aufzumachen. Ihr braucht nur die Tür aufzumachen. Er steht davor, ich kann ja hier hingehen und sagen, ey, Jesus, ich habe dich gehört, komm rein. Ist das möglich? Das ist möglich, dass ich mein Innerstes aufmache und sage, Herr Jesus, komm doch. Aber es kostet allen Mut zu sagen, ey, Herr Jesus, eigentlich weiß ich nicht, wie man richtig lebt. Eigentlich nicht. Ich brauche das, dass du zu mir sprichst. Dass du mir hilfst, wie wir am Anfang gehört haben, dass ich dein Gesetz verstehe als Leitplanken für meinen Weg. Dass ich wieder anfange zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Und alles ist gesagt. Er wird draußen stehen bleiben, bis du sagst, komm, komm, ich möchte es ganz neu einüben. Ich möchte vielleicht einüben zu fasten, wieder deine Stimme zu hören. Gott redet doch, Gott redet doch. So kein toter Gott. Wenn du den haben willst, bau dir ein Altärchen zu Hause. Kannst noch Marienbildchen draufkleben und so. Macht sich heutzutage gut. Ehrlich? Aber ich diene einem lebendigen, unsichtbaren Gott, der redet. Der sagt, ich möchte dich leiten. Und dafür würde ich jetzt gerne beten. Ich möchte nicht in die Laodicea-Falle kommen. Zu sagen, ich bin reich, ich bin Mitglied in der Begegnungskirche, ey, wir sind schon gut drauf, es gibt Schlimmeres, Herr Jesus. Guter Berliner Durchschnitt reicht mir nicht. Ich will nicht in der vierten Dimension leben, ich will in der Jesus-Dimension leben. Und wer jetzt sagt, ich auch, den lade ich jetzt ein, ey, da stehst du mit mir auf, ich stehe ja schon, ey, sonst würde ich das jetzt machen und würde sagen, Herr Jesus, ich will diese geistliche Armut haben, ich möchte wieder den kindlichen Glauben haben, dass wenn ich dir so mein Mittagessen anvertraue, dass ich dann den Segen von dir nicht nach Hause tragen kann, ich bin im Moment arm, weil ich alles gegeben habe, aber du hast mich reich beschenkt. dass ich nach Hause gehen kann und sagen, unabhängig von meinen Lebensumständen, ob ich alleine wohne, ob ich immer unter Einsamkeit leide, ob ich Druck habe von A nach B, ob Leute mich bedrängen oder wie, ich stehe hier mitten im Sturm und sage, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und Herr Jesus, so möchte ich für uns bitten, dass wir keine Wellenreiter mehr sind, die irgendwo meinen, mit Methodik kann man dein Herz berühren, sondern die mit Leidenschaft Beziehung mit dir leben. Dass wir wieder anfragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Was willst du, dass ich tue? Herr Jesus, ich möchte mich ausstrecken zu dir, um diese geistliche Armut wieder neu lernen. Mit deiner Hilfe, Herr Jesus, weiß ich, kann das geschehen. Ich möchte dir ganz neu die Tür aufmachen und nicht nur sagen, sei mein Gast, sondern komm und wohne in mir durch deinen Heiligen Geist. Dass ich lerne zu leben. Dass ich wieder dieses Kindliche habe, dir alles anzuvertrauen, das bisschen, was ich habe, dass du mich reich machen kannst durch deine Gegenwart.